Da sind wir wieder. Grüß Gottle und herzlich willkommen in die Welt aus unserer zweiten Heimat, der Kischte in Bad Cannstatt, zum Podcast Brustringfrauen. Der Podcast, der sich fast ausschließlich mit den Frauenmannschaften des VfB Stuttgart und des VfB Obertürkheim befasst. In unserer aktuellen Folge freuen wir uns über einen ganz, ganz, ganz und nochmal einen ganz besonderen Gast. Wir sind unendlich froh und dankbar, dass er und auch der VfB es uns möglich gemacht hat, heute das zu erfahren von ihm, was noch nicht alle gehört haben. Also keine Zeitungen, keine Gazetten. Ihr seht schon, ich bin schon ganz nervös und ganz aufgeregt. Ich bringe schon keinen richtigen Satz mehr raus. Er kam als junger Mensch aus Brasilien nach Deutschland, startete er eine unglaubliche Profikarriere als Fußballer, war deutscher Meister, Nationalspieler, ist Markenbotschafter des VfB Stuttgart und noch vieles, vieles, vieles mehr. Ihr ahnt es, wir sagen hallo, herzlich willkommen im Brustringfrauen-Podcast, lieber Kakao. Wir haben uns geeinigt, er hat uns das Du angeboten. Das haben wir jetzt
genehmigt.
Das haben wir gefeiert. Und ansonsten, ich mache das ja nicht alleine. Ansonsten auch mit dabei sind der Pascal.
Die Heike.
Ja, und der Daniel.
Hervorragend. Und ich möchte den Podcast nicht beginnen, ohne nachträglich dir noch alles, alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.
Ja. Dankeschön.
Wir sind noch in Time halbwegs, ja. Ne?
Weißt du, wann er gehabt?
Singen du am 27. März, oder?
Genau, Gott richtig.
Sei Dank.
Ja, das weiß ich. Weißt du, warum ich das weiß?
Weil da deine Frau Geburtstag hat.
Und wer noch? Meine Mutter.
Oh, das wüsste ich jetzt auch nicht.
Oh. Okay.
Also, von daher.
Beste Gesellschaft.
Das kann man gut merken.
Ja. Ein Widder. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen.
Nein, in der Tat nicht. Aber ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist super. Ja, wir wollen auch ein bisschen abweichen von unserem sonstigen Vorgehen. Sonst gehen wir immer sehr stark auf, wie war die Kindheit und wie bist du zum Fußball gekommen und wie bist du zum VfB gekommen und so weiter und so fort. Und wenn ich ganz kurz nochmal greifen dürfte, danke, wir haben nämlich Fans hier. Wenn ihr, und das sage ich euch wirklich aus vollster Überzeugung, wenn ihr mal ein tolles Buch lesen wollt und euch ein bisschen einen Einblick verschaffen wollt über Kakao und sein Leben, schaut in seine Biografie, immer den Blick nach oben. Ich lese nicht viel, aber das habe ich verschlungen. Das ist wirklich ein richtig gutes Buch. Und weil da so viel drin steht, brauchen wir das ganze Zeug nicht nochmal hochholen. Wir werden hauptsächlich die Zeit betrachten nach 2014, 2016, nach der Stippvisite Japan, zweite Mannschaft VfB. Und da als Aufschlag, nimm uns doch mal mit in die Gedankenwelt eines Profis, der in diesem Fall selbstbestimmt das Ende seiner aktiven Laufbahn beschlossen hat. Gab es da schon Aufgaben? War klar, wie es weitergeht? Hattest du irgendwie Bock auf Ausbildung, Studium? Bist du in ein Loch gefallen? Warum Stuttgart, nicht Japan oder Brasilien?
Ja, nochmal freue mich hier zu sein. Das ist spannend, freue mich auf die Zeit, die wir haben werden. Ja, ganz selbstbestimmt war es nicht. Ich hätte gern weitergespielt. Damals habe ich sogar nach Japan, genau, wir hatten ein Jahr in Japan. Die Zeit war leider kürzer als gedacht und als gewollt. Wir hatten zwar ein jähriges Vertrag unterschrieben, in der Hoffnung, dies dann später zu verlängern, was nicht dazu kam. Und als wir zurück waren, habe ich sogar ein Angebot aus Norwegen, aus Molde.
Okay.
Wo, gegen den wir schon mal gespielt haben, mit dem VfB. Ich bin tatsächlich dorthin geflogen und gefahren, geschwommen fast.
Okay.
Mit meiner Frau. Wir haben uns alles vor Ort angeschaut. Die wollten uns haben. Das war echt schön, dort zu leben. Das war eine super Aufgabe gewesen. Aber nach der Zeit in Japan, wo die Kinder in der Schule dort waren, in internationale Schule, Und in der Nähe von Molde war keine internationale Schule in den Sinn, sondern wäre alles auf Norwegisch. Die sind da im Englisch so gut aufgestellt, aber da wären tatsächlich alles Norwegisch. Da haben wir gesagt, das tun wir Kinder nicht an, vor allem meine Tochter nicht. Und da habe ich Angebot nicht angenommen und dann kam das eine oder andere und wäre wie gesagt gern weitergespielt, ist am Ende nichts gekommen, wo wir als Familie überzeugt waren. Hab dann noch kurz in der zweiten Mannschaft gespielt, vielleicht daraus noch andere Dinge dann auch zu bekommen, was nicht geschah. Und dann habe ich mich entschlossen, dann doch die Karriere zu beenden. Das war eine herausfordernde Zeit. Wirklich ein Plan dahinter war es nicht. Ich wollte einiges machen, vielleicht so ein Fernstudium, was ich auch gemacht habe, so Sportmanagement. Wusste aber nicht genau, wo der Weg hingeht. Hab dann kurze Zeit später die Einladung bekommen von der FP als Integrationsbeauftragter zu agieren, was ich auch lang und gern getan habe, bis 2020. Und da hat sich so ein bisschen gezeichnet, wo der Weg hingeht. Und es ist nicht alles so gekommen, wie man sich vorstellt, aber dann doch gut, sodass ich sehr gut und gern damit lebe.
Okay. Was macht ein Integrationsbeauftragter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war auch eine Zeit, wo ich mich eher damit beschäftigt habe, okay, was stellt sich der FB drunter, was kann man da bewirken?
War das das erste Mal, dass jemand als Integrationsbeauftragter bestellt wurde?
Es gab eine Frau damals, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, beim FB, die diesen Amt hatte, aber kein ehemaliger Fußballer, der so eine Geschichte hatte wie meine. Und da war natürlich auch die Herausforderung oder die Aufgabe, mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, zu gewinnen. Am Anfang war viel kennenlernen, viel sehen, was erhoffen sie sich. Es war anders, als die Menschen sich gedacht haben. Viele haben gedacht, okay, ich setze mich mit den Nationalspielern und wir reden über Integration. Aber das war mehr das Thema, dass wir die Kraft, die der Fußball hat, und auch die Integration, die dort vor Ort tatsächlich schon passiert, vor allem in den kleineren Vereinen. Also da war mehr ein Angebot für einen breiten Sport, Fußball, als für einen Profifußball, was aus meiner Sicht super war und super ist. Und damals hat der DFB wirklich eine super Arbeit gemacht, die aus meiner Sicht, wenn ich zurückschaue, nicht so richtig gepusht wurde oder nach vorne getragen.
Also die Nachhaltigkeit hat gefehlt quasi am Schluss dann, oder?
Es hat vielleicht erstens einen Plan gefehlt, was wir dann auch reinbringen wollten. Und es hat auch Mut gefehlt, weil ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man einen Weg wählt, zwangsläufig wird man gegen
Widerstände.
Bewegung oder Widerstände angehen müssen. Nicht, weil man es will, weil man sich für eine Sache entschieden hat. Und dann kann ich nicht alle Seiten gefallen. Weil dann entweder stehe ich für etwas oder stehe ich für nichts. Und das war am Ende, was ich gemerkt habe, dass man dann zwar das nach vorne bringen wollte, aber nicht so mit Überzeugung und nicht mit Mut. Und dann teilweise habe ich Überzeugungen, die nicht vereinbar waren mit denen von der FB, sage ich so in den Sinn. Es waren vielleicht einige Menschen, die damals dort waren. Aber wenn ich nach Deutschland komme als 18-Jährige, die Sprache nicht kann, lerne die Sprache, setze mich durch im Fußball und auch in der Gesellschaft, dann habe ich was zu sagen und dann habe ich aus meiner Sicht ein paar Dinge richtig gemacht. Und wenn ich das, was ich gemacht habe, als Bedingung zum Beispiel für die Integration, für eine gute Integration, für ein gutes Zusammenleben vorschlage, dann zurückbekommen, ja, das können wir so nicht sagen, das können wir so nicht machen, ist das ja ein bisschen schade, um da und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, okay, wenn ich dann keine so wirkliche Wirkung dann auch erzielen kann, dann macht es ja auch keinen Sinn, mehr weiterzumachen.
Das heißt, es war ein bisschen, übertrieben gesagt, so ein bisschen eine Proforma-Stelle. Da hat man irgendjemand gebraucht und hat jemand platziert und ach, du brauchst darauf nicht antworten.
Na, wir sind hier, um zu reden. Ja. Und da habe ich auch kein Problem, darüber zu sprechen.
Was hättest du dir erhofft vom DFB? Entschuldigung, wenn ich da jetzt unterbreche. Was hättest du dir erhofft mehr?
Nein, ich hätte einfach nur erhofft, dass sie zuhören, dass sie von jemand, der das erlebt hat, dann einfach zuhört und sagt, okay, wenn er das sagt und wenn er das erlebt hat, dann muss es ja richtig sein. Ja. Sonst hätten sie mich ja gar nicht gebraucht. Und ich glaube schon, dass man das Thema ernst genommen hat. Mhm. Aber ich bin ja niemand, der dahin geht und dahin stellt und alle nach dem Mund rede und nur das, was sie sagen oder hören wollen. Ich habe schon meine eigene Meinung. Ich habe schon meine Überzeugung. Versuche natürlich gewisse Dinge diplomatisch rüberzubringen, aber trotzdem gewisse Dinge muss man ansprechen und das waren nicht alle gelegen. Zum Beispiel, ich bin heute noch der Überzeugung, dass ein Nationalspieler bei der Nationalhymne mitsingen muss. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das waren aber nicht die Überzeugung von den meisten dort und dann wurde ich ein paar Mal zurückgepfiffen deswegen.
Okay, aber das ist ja etwas, was jetzt bei der letzten, beim letzten Spiel bei der Nationalmannschaft haben alle gesungen. Alle.
Ist das nicht schön?
Ja, alle.
Ist das nicht
das
gut?
Hört sich das, ja eigentlich auch,
das ist.
Aber man kann sich so ein bisschen richtig vorstellen, was er so erzählt, gell?
Ja.
Also so, wenn man sich den DFB so ein bisschen anguckt. Also
so ein bisschen wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass.
Ja. Gerade auch wenn man nachher auf Thema Frauenfußball kommt, ist ja auch so eine.
Ich nehme dann eine Galionsfigur, die dann schöne Bilder macht und wir machen hier große Integration und.
Das reicht nicht, ne? Vor allem wo das Thema natürlich ja wo. Und wir hatten damals so viel Vorsprung gehabt, weil
war ja gerade die Frage auch,
wo ich angefangen habe, waren es 10 Jahre, die man schon über Integration gesprochen hat und was gemacht hat, Workshops, es war alles da, wenn man sich anschaut, also in die Akte, das sind Berge von Ideen und so weiter, man musste einfach nur umsetzen und man braucht Mut, um das umzusetzen. Hm. Und das habe ich gehofft und mir gewünscht. Und am Ende muss ich für etwas stehen, weil es war genau dann die Phase, wo es dann hochgekocht hat. Und wenn man sich so Position bezieht, dann kann sein, dass man dann mal hier und da falsch liegt, dass man dann mal kurz über die Grenze geht. Man kann sich dann auch irgendwann sich korrigieren, ist ja kein Problem. Aber wenn man sich gar nicht stellt, wenn man dann so ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links und ein bisschen mit ein bisschen Integration, ein bisschen wenig, dann passiert nichts. Und da hat mir so schon diese Überzeugung gefehlt von deren Seite. Und wie gesagt, das war dann ein Zeichen für mich, okay, das wird ja nicht so weitergehen. Und man merkt ja heute, man redet ja nicht mehr drüber. Also wir haben da Belege gehabt, also das Thema Integration da durch Interviews, durch Meinungen, die ich dann auch teilweise die Welt, Süddeutsche Zeitung, teilweise auch in der Tagesschau zum Interview kam, dass es total relevant war und ich habe die Leute gesehen und getroffen auf der Straße, die haben sich bedankt bei mir, dass ich dann so klar Position bezogen habe. Und aber das war dann ein Tick zu viel und zu weit für den DFB. Und ich habe gedacht, dadurch, dass ich als Ausländer zugekommen, als Dunkelhäutiger, als ehemaliger Fußballspieler, dass ich viele Dinge sagen dürfte, was man so normalerweise nicht jemandem zugesteht. Aber auch mir haben sie nicht zugestanden.
Gibt es die Stelle heute noch, weißt du das?
In der Form nicht mehr. Das ist alles so ein bisschen aufgewichen und so ein bisschen.
Im Sande verlaufen lassen.
Ja, so wie es.
Wie man es halt kennt.
Ja, genau.
Ich darf das ja sagen.
Ach, Integration.
Kennt ja da keiner.
Integration, das braucht ja keiner. Das haben wir ja alles automatisch.
Ja, traurig genug, ja. Was ich tatsächlich in meiner Recherche noch gefunden habe, was auch mir komplett neu war, deutsche Kindersuchthilfe. Ist das noch ein Thema heute bei dir im Leben oder ist das, wie kam es dazu oder was machst du da genau?
Ja, ich habe damals, also das ist nicht mehr aktuell, damals habe ich, es war ein Projekt oder eine Stiftung, die Kinder geholfen wurde, die in einer Familie aufgewachsen sind, wo die Eltern alkoholabhängig waren. Und da ich in meiner Geschichte auch das erlebt habe, war das Ziel, ein Gesicht oder jemand zu haben, der auch dazu steht und offen darüber spricht und da unterstützt. Genau, das war, wie gesagt, die Idee, da unterstützen diese Kinder, die teilweise so ausgeliefert sind, eine Situation, die teilweise nirgends Hilfe bekommen hatte, sie da zu unterstützen. Genau.
Okay, dann gab es noch eine, war noch ganz kurz vor der Politikerkarriere in Korb. Was? Wie hat sich das zugetragen? Warum kam es nicht dazu?
Also ich kann es ja nicht belegen. Ich habe auch nur gehört, dass ich eine oder andere Stimme bei der Bürgermeisterwahl in Korb bekommen habe. Was lustig ist, auf der anderen Seite ist schon... Ja, toll zu sehen, also die Anerkennung und Zuneigung von den Menschen dann auch.
Also Daniel, ne?
Zu
du bist ja da Gemeinderat.
Ja. Ich bin seit drei Wochen bin ich
auch
Stadt
irgendwer wählt aus Versehen.
Ja, vielleicht in Zukunft. Mal sehen. Was noch
also nicht ausgeschlossen, sondern ein bisschen sich auch im Ort zu
engagieren. Ja, nicht unbedingt in Ort, aber ja, mal schauen, was die Zukunft macht. Mhm. Aber das ist so. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich hätte das Zeug, für die Politik. Ich habe erstmal gedacht, wie und was, aber mal sehen.
Man kann mit Gemeinderat anfangen, das ist ganz spannend.
Ich habe einen Freund, der sich da getraut hat. Und naja, schauen wir mal.
Vielsagend.
Ja, genau.
Heike.
Ja, also wir hatten es ja vorhin davon, Ende Karriere, eventuell nochmal was anderes, dazu kam es nicht, hast du berichtet mit dem Norwegen-Angebot. Eine Rückkehr nach Brasilien, war das mal ein Thema für dich und deine Familie?
Ja, wir haben damals auch Gespräche mit brasilianischen Vereinen gehabt, das hätte ich sehr, sehr gern gehabt. Ich bin mit 18 nach Deutschland gekommen, habe eine ganze Karriere hier gehabt und die Möglichkeit, in Brasilien professionell zu spielen, wäre toll. Es ist aber leider nicht dazu gekommen. Und nach der Karriere nach Brasilien zu gehen und dort zu beginnen, war tatsächlich nicht angedacht, vor allem wegen den Kindern. Deswegen haben wir auch entschlossen, hier zu bleiben und doch nicht nach Brasilien zu gehen.
Wie alt sind denn die Kinder?
Meine Tochter ist 17, wird im September 18. Mein Sohn, der Levi, wird im Juni 16 und der Jüngste, der Davi, wird im Oktober 12.
Okay, also jetzt aus dem Gröbsten raus, aber damals war das natürlich noch eine andere Zeit, eine andere Phase in ihrem Leben.
Ja, ganz genau, 2016, also 8 Jahre zurück.
Ja.
Ja, war so ein bisschen herausfordernd. Deswegen war es noch nicht in der Zeit und für mich nach der Karriere, so den Start in den zweiten Karriereleben, war aus unserer Sicht besser hier in Deutschland als dann in Brasilien.
Wäre für alle dann neu gewesen sozusagen. Dann
auch für uns, weil wir haben lange Jahre, ich bin inzwischen seit 2000 in Deutschland, so über 24 Jahre in Deutschland, länger in Deutschland als in Brasilien. Also dort alles neu zu beginnen wäre herausfordernd.
Wenn deine Tochter, Entschuldigung, jetzt 18 wird, dann kriegt sie ein Trikot von dir, oder?
Ja, die Nummer 18. Ja, die würde sie sehr, sehr freuen.
Na, das ist ja umsetzbar, oder? Das kriegen wir hin.
Aber es war ironisch gemeint.
Ja. Ja, aber wie ist es denn grundsätzlich, so weit weg von der Familie zu leben, zu sein? Also deine Frau ist auch Brasilianerin, somit auch weg von ihrer Familie offensichtlich. Geht ihr noch oft nach Brasilien und wie ist es dann da für euch? Und
ja, wir versuchen regelmäßig hinzugehen, mindestens einmal im Jahr, vor allem über Weihnachten, Neujahr. Das ist so Tradition, das ist die Zeit, wo wir so ein bisschen nachholen, Zeit mit denen verbringen. Auch Brasilien ist dann warm, man kann gut essen, alles dann so genießen, wie man es kennt. Es ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, im Laufe der Jahre, wir haben nicht mehr die gleichen Freunde von damals, wir haben neue Freunde. Wir haben auch uns zurecht gefunden hier. Wir haben auch gute deutsche Freunde hier. Wir haben uns angepasst. Das Essen
integriert.
Und, alles, an alles, was dazugehört. Das Wetter, sage ich immer, den ertrage ich, aber mich dran gewöhnen werde ich nie wahrscheinlich.
Ich auch nicht.
Aber trotzdem auch da haben wir uns zurechtgefunden, aber ohne vor allem die Familie, so Geschwister, Eltern und Familienfeste nicht zu erleben, das ist das Schwierigste. Meine Frau hat drei Kinder hier sozusagen allein aufgezogen. Also ich war bei den Spielen, sie hatte nicht diese Rückendeckung, sage ich mal so, von Eltern und Geschwister, die auch immer hilfreich ist oder sein kann, wenn man in der Nähe wohnt.
Ja,
man
genau.
Kriegt dann auch immer wieder Unterstützung. Das hatten wir alles nicht. Deswegen habe ich höchste Respekt auch vor ihrer Leistung. Und deswegen ist die Kehrseite, sage ich mal so, weiter weg zu wohnen und ohne die Familie dann in der Nähe.
Und wie ist das so in Brasilien? Also hier bist du da auch so ein, also ich kenne mich ja nicht aus, bist du auch Promi da oder?
Naja, dort darf ich alles machen und was ich will. Also da wissen ein paar, dass ich schon gespielt habe, aber da habe ich kein sozusagen Promi-Status.
Okay.
Da bin ich freier.
Okay. Triffst du dich dann auch mit Giovanni Elva immer?
Ja, der kommt tatsächlich aus Londrina, ein bisschen weiter unten. Wir haben uns zuletzt auch in München getroffen. Wir haben auch beide ähnliche Aufgaben im Verein als Markenbotschafter. Da tauscht man sich dann auch gut aus, aber nee, in Brasilien leider nicht.
Brasilien nicht, da bist du dann für die Familie da.
Ja, meistens genau. Zuletzt auch sogar für die Freunde hat man weniger Zeit, weil man will tatsächlich die Zeit mit der Familie dann auch verbringen.
Ja, wäre nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja, wie sieht dein Tagesablauf aus? Also wie sieht deine Woche aus?
Ja, genau. Früh 4 Uhr morgens nach Hause kommen von dem Spiel. Nicht also, lang schlafen.
Genau.
Nee, ich meine ja, weil ich war gestern, darf man ja sagen, bei Saarbrücken, Kaiserslautern, bin sehr spät nach Hause gekommen und der Tag ist ein bisschen später losgegangen. Aber normale Woche, ich bin oft hier beim VfB im Stadion, im Marketingbereich, da haben wir unser Büro in Termine. Wir haben organisatorische zu erledigen. Als Markenbotschafter bin ich auch in unterschiedlichen Fronten, sage ich mal so, unterwegs, repräsentativ. Ich werde nächste Woche zum Beispiel einen Vortrag bei einem Unternehmen halten. Ich bin zum Beispiel am Spieltag überreiche ich eine lebenslange Mitgliedschaftsurkunde und so weiter und so fort. Und das Ganze vorzubereiten und das dann auch umzusetzen, bedarf das auch Zeit und Organisation. Und da geht einiges hin. Ich bin aber weiterhin mit einem Freund Dietmar Ness, haben wir eine Agentur, wo wir ursprünglich von Frauenfußball kommen. Da sind wir sehr stark unterwegs auf höchstem Niveau. Der hat es überragend aufgebaut über die Jahre. hat unter anderem auch einen VfB beraten, bevor mit dem Frauenfußball gestartet wurde. Und ja, da geht auch meine Zeit hin, mit Vereinen zu sprechen, mit Spielern, Spielerinnen zu sprechen, Verträge auszuhandeln, Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Und da versuche ich meine Zeit einfach also zu teilen.
Ich hätte es nicht besser überleiten können, Heike.
Ja, also tatsächlich, super, schon mal vielen Dank dafür. Aber ich möchte jetzt gerade nochmal einen Switch zurück machen zum Thema Markenbotschafter VfB. Für was für eine Marke oder für welche Marke steht denn der VfB aus deiner Sicht gerade? Oder was ist denn die Marke VfB? Was macht die Marke aus?
Also ich glaube, die Marke an sich und seinen Ursprung her steht aus meiner Sicht für Tradition, für Frische, jungen Bilden. Stichwort dafür steht für international, sowohl für die Spieler, die hier gespielt haben, als auch für die Geschichte, die schon geschrieben wurde durch UEFA Cup und Champions League. Steht Schwäbisch für Bodenständigkeit, steht für Zuverlässigkeit. Und das wollen wir wieder leben. Das war nicht immer so oder es ist nicht immer so.
Das wollte ich
aber
sagen.
Das
ist
wollen
es? Ja,
wir
genau, ja,
nach vorne tragen. Und es geht weniger darum, dass es gewisse Dinge schon so sind, wie man es haben will, sondern es geht darum, das nach vorne zu tragen, das vorzuleben zum Beispiel.
Dass es wieder zu einer echten Marke auch wird.
Genau, quasi. Zum Thema Tradition zum Beispiel. Wir haben jetzt im Stadion haben wir einen Legendenplatz zum Beispiel, wo die Geschichte erzählt wird, wo die Leute sich dann dort aufhalten. Also im Businessbereich. Also das ist im Businessbereich. Okay. Also und die Businessbereiche haben jetzt unterschiedliche Namen. Mhm. Und da haben wir einen Legendenplatz sozusagen bekommen oder umbenannt. Und da wollen wir diese Tradition dann aufleben lassen. Und wenn man dann reingeht, dann sind Bilder, sind Filme, die dann laufen, wo man diese Erinnerung dann auch hat, dass wir dann nicht nur drüber reden, sondern dass wir leben.
Machen.
Wir sitzen dann auch mittendrin. Wir haben dort einen Tisch nur für die Legenden, wo wir dann unter den Menschen dann auch sitzen, damit wir nicht irgendwo
aber das ist eher so ein Business-Thema. Dann,
das ist ein Business-Bereich, genau. Das ist auch ein Vermarktungsthema die für die Marke VfB und auch für die Partner. Wichtig ist, wir haben aber dadurch als Beispiel durch die Stiftung gehen wir jede zweite oder dritte Monate in eine so Pflegeeinrichtung, ein Pflegeheim, wo so Slogan oder so ein bisschen dazu ist, früher sind die Menschen zu uns gekommen, jetzt gehen wir zu den Menschen.
Oh, ja,
ja, und da machen wir so einen Erinnerungsnachmittag, wo wir einfach Gespräche führen, wo wir mit den Menschen dort interagieren.
Die auch Erinnerungen haben.
Die tolle Erinnerung haben, die Fragen stellen, die auch diese Erinnerung mit uns teilen. Das ist wirklich Gänsehaut-Moment, wenn man diese Geschichte hört von Menschen, die jetzt vielleicht leiden, die vielleicht nicht mehr so beweglich sind, wie es früher war. Und wir haben die Möglichkeit, auch dorthin zu gehen, mit denen zu reden, auch da der VfB hautnah zu erleben und erlebbar zu machen. Das ist auch Teil dieses diesen Markenbotschaft. Und da wollen wir der VfB näher zu den Menschen
bringen. Ja, weil so ein Ding ist, also ich habe zu Hause einen Gladbach-Fan, der sagt immer, ihm fehlt so richtig, wofür steht denn der VfB eigentlich? Ja, was ist denn der VfB? Früher war das so jung, wild, dies, das, aber das ist alles so ein bisschen verloren gegangen.
Und das wollen wir wieder nach vorne tragen. Das ist ein Prozess. Es ist, es dauert auch seine Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen, aber das wollen wir wieder leben und erleben, weil der VfB ist mehr als das, was in den letzten Jahren gezeigt wurde.
Ja. Und jetzt können wir wieder zurückkommen zum Dietmar. Ne? Dietmar Ness ist ja eigentlich in der Szene der Frauenfußballberater, der jetzt das ganze Thema ja auch, glaube ich, so ein bisschen begonnen hat. Ist ja noch gar nicht so lange, dass jede Spielerin heutzutage einen Berater hat. Und er war ja so dieser Pionier, sage ich mal, ein bisschen und hat dadurch ja auch, der hat ja, also Jennifer Maroschan sind vielleicht jedem ein Begriff. Kadi Hendrich, die Le Sommaire aus Frankreich habe ich gelesen tatsächlich und viele, viele mehr. Auch wenn man bei euch auf der Homepage schaut, die Vereine, die da Referenzen abgeben, das ist ja das Who is Who des europäischen Spitzenfußballs, auch im Frauenbereich. Wie kam es denn dann da zu deinem Einstieg bei ihm?
Ja, wir haben uns 2004, 2005 kennengelernt durch einen Freund damals, Dirk Hein. Wir haben uns in Gladbach tatsächlich kennengelernt, das erste Mal, und da ist Freundschaft entstanden. In der Zeit hat er die Agentur gegründet und hat dann tatsächlich den Frauenfußball begonnen und hat da sehr gut und professionell gearbeitet, wo viele Vereine, viele Marken gar nicht so auf dem Schirm hatte. So, Frauenfußball wurde teilweise auch belächelt, hat aber trotzdem das sehr gut aufgebaut und dann sich dann tatsächlich einen Namen gemacht, sehr viel Respekt von allen Seiten, so, sowohl von den Spielerinnen als auch von Vereinen und Marken. Und als ich aufgehört habe, habe ich ihn dann auch oft begleitet. Ich bin nach Lyon mitgeflogen, habe dort die Infrastruktur kennengelernt, habe dort mit dem Sportmanager gesprochen, der auch erzählt hat, welche Stellenwerte Frauenfußball dann auch dort hat. Bin nach London, Arsenal zur Vertragsunterschrift und dort ihn begleitet und das auch gesehen. Und in dieser Zeit ist es dann auch gereift, wo ich gesagt habe, das ist toll, man ist nah dran am Fußball, man hat mit Menschen zu tun, man hat die Expertise, ob Männer- oder Frauenfußball, das ist ein Fußball, wo man die Qualität sieht und erkennen kann. Und man kann dann auch unterstützen, also unsere Idee war oder ist, also ich unterstütze nach wie vor auch im Frauenbereich, aber meine Aufgabe ist im Männerbereich das aufzubauen. Okay. Ah, ja. Und er unterstützt mich dann auch im Männer. Bereich und
weil du da mehr Netzwerke hast so in dem Bereich.
Ja, dass man dann sich aufteilen kann, weil inzwischen wir haben auch viele Spielerinnen, die wir betreuen, auch hier beim VfB mit Mandy Islaker ist eine, die jetzt neu dazu gekommen ist, die auch von uns betreut wird. Und da teilen wir uns auf, weil dadurch können wir mehr erreichen, als wenn wir kreuz und quer dann alles machen wollen.
Also spannendes Feld auch so, diese Beraterseite.
Ja, weil das Problem ist, Berater hat an sich einen schlechten Ruf.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau.
Berater.
Warum denkst du, ist das so?
Ja, weil einige nichts dafür tut, um das anders gesehen zu werden, sage ich mal so. Es gibt aber auch viele Vorurteile. Ja, man denkt, der Berater geht hin, unterschreibt einen Vertrag, geht nach Hause mit viel Geld und dann ist es die Arbeit erledigt. Aber es ist noch viel mehr dahinter, wenn man dann Gespräche führt, wenn eine Verletzung kommt, wenn jemand nicht im Vordergrund steht, wenn ein Spieler Nationalspieler ist und Nationalspielerin und sich im Vordergrund spielt, dann ist es in der Tat nicht so schwer, aber die Arbeit davor zu machen, bis es dahin kommt, ist ja viel Zeit, die da vergeht, viel Aufwand, die da betrieben wird. Das ist Kontakt, das ist Seriosität, Glaubwürdigkeit, die man da ausstrahlt und weitergeben will, damit man langfristig arbeiten kann. Es geht weniger darum, einen Deal zu machen, sondern es geht darum, kontinuierlich da also in dem Markt unterwegs zu sein.
Auch
so, also bei manchen mehr, bei anderen weniger. Einige sagen, okay, das ist mir wichtiger. Andere sagen, ich möchte tatsächlich Fußball spielen, einen neuen Vertrag und immer wieder in Kontakt bleiben. Und das ist dann unterschiedlich. Und das versuchen wir einerseits zu respektieren, andererseits dann auch da zu sein, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ich habe in dieser Zeit auch gelernt, Frauenfußball zu schätzen und auch zu sehen, wie viel sie auf sich nehmen. wie viel Seriosität, wie viel Zeit, wie viel Training dahinter steckt, weil wir reden so vor nicht so langer Zeit, haben die Hälfte der Spielerinnen noch alle gearbeitet. Es geht in die richtige Richtung, wo viele jetzt professionell Fußball spielen, zumindest in der ersten Bundesliga. Und das zu sehen, was die auf sich nehmen oder genommen haben, das war echt gigantisch. Und die haben mich dann tatsächlich gepackt, in dem Sinn, wo ich gesagt habe, ja, die haben es verdient, also professionellere Bedingungen, sich auch als Profi gesehen zu werden. Und das ist auch unsere Aufgabe, die Vereine oder die Leute, die sich damit beschäftigen, eben zu zeigen, dass es auch dort diese Professionalisierung bedarf.
Also im Jungsbereich sprechen wir jetzt ungefähr von welchem Alter, dass die mit Beratern anfangen, so oder die Berater mit den Jugendlichen?
Ja, es kommt drauf an. Plus minus würde ich sagen 15.
Okay.
Das ist so die Bereiche. Das ist ja, ja, ich sag's einfach, das ist ja fast zu spät, weil viele dann gehen in Richtung Nationalmannschaft, dann werden die gesehen, auch also bundesweit, und dann geht es ja schon los, dass so die Besten werden.
Würde
man gerne
Dennis Unter fragen, wenn der einen Berater hatte. Aber.
Ja, würde mich dann auch gern interessieren. Es gibt Fälle, wo die Spieler sich eher später entscheiden, bewusst. Mhm. Die Familie, das ist eher die Ausnahme. Und es gibt dann Fälle, wo man dann auch früher dran ist. Aber es geht ja weniger los, um Vertrag auszuhandeln, sondern es geht auch da, eine Familie zu unterstützen und da zur Seite zu stehen, um dann später dieses Vertrauen dann auch aufgebaut zu haben und mit denen dann auch zusammenzuarbeiten.
Und was rätst du dann in so einem Fall den Eltern, worauf sie achten müssen bei der Auswahl von einem Berater? Von einem guten Berater oder
ja,
weil das sind ja wirklich wahrscheinlich
ja,
schon.
Ja, wenn ich sie anspreche, dann,
dich natürlich.
Sage ich ja, sie sollen mich oder uns nehmen.
Ja, ja, aber was sind die Argumente, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen? Also,
ja, das ist. Das,
also es gibt ja genug wahrscheinlich, die es halt nicht ganz so seriös
abgeben. Ja, es ist schwer, ich glaube, auch im Leben, ne, man muss von seiner Arbeit, von seiner Art überzeugt sein und denen dann auch zeigen, warum sie zum Beispiel mit mir oder mit uns dann zusammenarbeiten sollen, dürfen und weniger auf andere zu zeigen, wie schlecht die das machen.
Ja, klar, das ist natürlich
Das ist nicht unsere Art und klar, wir versuchen auch mit unseren Augen, mit unseren Überzeugungen dann auch die Dinge zu sehen und diesen Spielern und Familien dann auch zu überzeugen, mal erfolgreicher, mal weniger und wir sind sehr klar, offen, wir sind transparent, wir unsere Arbeit basiert auf Vertrauen. Wenn kein Vertrauen da ist, dann macht es ja keinen Sinn, zusammenzuarbeiten. Das sagen wir dann auch offen. Und das wollen wir durchziehen, weil am Ende können beide nur profitieren, wenn gegenseitig Vertrauen da ist. Und da ist es immer ein
Prozess. Schon halt auch nachhaltig. Ne?
Ja. Ja, damit es nachhaltig ist und wird, braucht es Vertrauen.
Ist die Tendenz jetzt bei den Frauen dann auch schon so, dass die jünger werden und schon in jüngerem Alter Berater quasi die Dienste in Anspruch nehmen?
Es ist schon so, dass nicht nur die Berateragentur, die, sage ich mal so, spezialisiert sind und waren im Frauenfußball, die da tätig sind, sondern auch Agenturen, die teilweise große Agenturen, die im Männerbereich unterwegs sind, die wollen da auch rein, die wollen auch davon partizipieren und dementsprechend versucht jeder dann auch die besten Spielerinnen dann auch für sich zu gewinnen, zu überzeugen, mit ihnen dann auch zusammenzuarbeiten. Es geht uns auch so. Wir sind heute, Gott sei Dank und auch dank Arbeit von Dietmar über Jahre, dass wir einen sehr guten Namen inzwischen haben, wo für Vertrauen, für Zuverlässigkeit steht, für Glaubwürdigkeit, für Kompetenz. Und das alles hilft uns natürlich, Spielerinnen dann auch anzusprechen, zu überzeugen, die wir auch überzeugen wollen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ist da der Fluss? Also kommen die Spielerinnen zu, können die zu euch kommen und sagen, können wir eure Dienste in Anspruch nehmen? Oder seid ihr nur die Scouter und sagen, die kommen in Frage, die nicht? Oder wie muss
beides,
man sich das vorstellen?
Beides. Es ist das Ganze, wir haben in der Tat heute sehr viele Spielerinnen unter Vertrag und das meiste ist durch Mundpropaganda entstanden. Ja, einer sagt weiter und zu den anderen. Wir haben vor Jahren dann auch gemerkt, wir müssen dann auch proaktiv rangehen und die Besten dann auch zu bekommen. Und mal gehen wir proaktiv, mal werden wir empfohlen und mal werden die Besten uns dann auch empfohlen, was uns dann auch freut, weil
bestätigt einen, ja.
Das bestätigt unsere Arbeit und das zeigt, dass wir da nicht verkehrt sind. Von daher ist das schon schön zu sehen und zu erleben, dass junge Fußballerin uns dann auch anspricht und auch Fragen haben, auch international. Wir haben zuletzt zum Beispiel in Portugal, sind wir auch sehr gut unterwegs. Und da, obwohl wir nicht vor Ort präsent sind, sind Spielerinnen, die fragen andere Spielerinnen, ja, bei wem seid ihr? Ah, bei Dietmar und Kakao. Ah, könnt ihr den empfehlen? Dann sagen sie einfach positiv über uns und empfehlen uns. Und dann führen wir Gespräche mit dem Top-Talent des Landes, wo wir teilweise noch gar nicht die Chance hatten, sie vor Ort live anzusehen und sie dann auch anzusprechen.
Beratet ihr auch Trainer, Trainerinnen?
Ja, inzwischen auch. Es ist nochmal was anderes. Aber auch da haben wir über Jahre geschafft, Vertrauen von Trainerinnen dann auch zu gewinnen und sie zu beraten und eben Türen aufzumachen in den Märkten, wo wir unsere Expertise haben und wo sie von sich aus nicht so unbedingt rankommen. Ja, und vielleicht auch etwas, was man auch aufnehmen kann und wo man drüber reden kann. Wir sind schon so im Moment, dass wir dann auch mal sagen, ich kann deine oder eure Erwartung nicht erfüllen, weil das ist auch teilweise unfair, wenn wir sagen, okay, wir wollen alle betreuen und dann werden wir es gar nicht gerecht, dass wir dann sagen, okay, für dich und dich werde ich was finden. Von daher gibt es auch Fälle, wo wir sagen, es tut uns leid, das ist nicht unsere Markt- oder Kernkompetenz. Es gibt aber andere Fälle, wo wir sagen, wir helfen gerne, auch wenn wir wissen, es geht ja weniger darum, davon auch finanziell zu profitieren, sondern es geht tatsächlich darum, Menschen zu helfen, wo wir wissen, dass wir helfen können.
Oder mal in der Entwicklung zu begleiten vielleicht einfach, oder?
Das auch. Und da sehen wir auch vom Fall zu Fall, aber dadurch, dass wir so gewachsen sind, wir haben jetzt inzwischen auch andere Mitarbeiter, die uns da unterstützen und diese Spielerinnen dann auch individuell dann betreuen. Wir haben inzwischen mehr als 100 Spielerinnen, die wir betreuen auf höchstem Niveau, also sowohl in Senior, wie sagt man da, aktiven Bereich. Als auch in den jungen Bereichen, so U-Nationalmannschaften. Also das ist schon gewachsen. Deswegen können wir nicht alles und überall sein und machen.
Aber ich glaube, das ist ja auch gerade ein kleiner Stein, der zum Erfolg beiträgt. Das sehe ich bei mir im Job auch immer. Authentizität und Glaubwürdigkeit heißt halt auch, das anzunehmen, was passt und genau denen zu helfen, denen du helfen kannst. Und dann, wenn du nicht helfen kannst, musst du halt sagen, okay, ich kann es nicht, aber dann wissen die, wenn du sagst, dass du helfen kannst und du unterstützen kannst, dann meint er das ernst und dann kann der das auch. Mhm. Also es ist, denke ich mal, in allen Dienstleistungsebenen ist es so, du musst einfach glaubhaft auch rüberkommen. Ja? Du musst nicht alles machen, aber du musst das, was du machst, musst du gut und richtig machen.
Mhm. Ja, und da haben wir immer gute Erfahrungen damit gemacht. Und ja, manchmal ist es schade, aber es ist auch Teil des Jobs, dann auch ehrlich zu sein und zu sagen,
ganz klar,
Ja, was heißt, ich kann nicht helfen? Also ich kann die Erwartungen nicht erfüllen.
Ja, das ist dann eher so. Vielleicht kann es ja jemand anderes.
Eben.
Ist ja möglich. Und wenn es dann halt passt, dann passt und dann ist es ja auch gut so.
Verfolgst du das Projekt Frauenfußball beim VfB tatsächlich aktiv? Oder also unabhängig jetzt von Spielerinnen, die ihr beratet, sondern jetzt einfach mal dieses Projekt als solches?
Ja, also das ist... Man kann ja nicht reden. Also wir haben, also ich saß auch zusammen damals, glaube vor 2-3 Jahren, ich weiß es nicht, auch bevor Alex Berle kam, die das wirklich pusht. Aufgenommen hat und pusht und super Basis schon jetzt gelegt hat, um da erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Wir hatten damals durch Manfred Buschatzke, der damals noch bei Allianz war, einer der Sponsoren der Frauen, jetzt ist. Durch ihn sind wir in so einen Workshop rein oder in so ein Gespräch, wo wir dann auch unsere Erfahrungen dann auch weitergegeben haben. Was machen die anderen? Was machen die Besten? Was muss man machen, um eben erfolgreich zu sein?
Was kostet's?
Was kostet es? Ja, was braucht es, um zweite Liga auch in die zweite Liga aufzusteigen, was kostet in die Bundesliga aufzusteigen, was kostet es dann in die Champions League zu spielen. All das haben wir in unserem Portfolio als Erfahrung und als Werte, die wir dann auch helfen und unterstützen können. Von daher kann ich ja nicht sagen, dass ein VfB einfach nur so sehe, sondern das ist zwangsläufig auch Teil des Jobs. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass es begonnen hat. Ich war sehr, sehr, sehr traurig, dass man dann abgestiegen ist, als zu dieser Fusion kam, weil dadurch hat man dann Zeit verloren und dann ist man nicht aufgestiegen. Und da hat man nochmal viel Zeit verloren. Jetzt ist man auf einem guten Weg aufzusteigen. Ich hoffe, dass man dann nach dem Aufstieg nochmal direkt wieder aufsteigt. Und dann denke ich, wenn VfB in die zweite Bundesliga aufsteigt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis der Verein dann nicht nur Bundesliga spielt, sondern auch im Mittelfeld beziehungsweise oben mit angreifen wird.
Ja, ist sicher noch ein Prozess. Darf man nicht unterschätzen, denke ich. Aber es ist bestimmt auch so zuschauertechnisch unheimliches Potenzial da. Ich bin öfters in Hoffenheim aktuell zum Bundesliga schauen, Frauen. Und die haben manchmal nicht viel mehr Zuschauer als hier, die VfB-Frauen. Das muss man ja, mal.
Ja, das ist so, dass so ein Traditionsverein pusht. Ja. Das ist, wir haben viele Spielerinnen, die hier aus der Region kommen, die sagen, sobald es ein bisschen weiter oben ist, dann möchte ich Teil davon sein, diesen Wappen zieht dann einfach die Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, also die Basis wurde gelegt. Ich glaube schon, dass man ambitioniert sein muss und sagen, man muss mit Demut, mit Bodenständigkeit, aber schon ambitioniert angehen, sagen, aufsteigen und dann nächste Saison wieder als Ziel aufsteigen, dass man so möglichst diese Durchmarsch dann auch hat, weil am Ende macht es mehr Spaß und dieses Potenzial kann nur ausgeschöpft werden, wenn man in der Bundesliga spielt.
Auf jeden Fall.
Dann hat man hier einen VfB Bayern oder einen VfB Eintracht oder wie auch immer, wo es dann auch mal wie in England, wenn man sieht, was in England gerade passiert. Also Arsenal hat, glaube ich, einen Schnitt über 40.000 bei den Spielen der Frauen. Und das ist mehr als, was weiß ich, wie viele Erstligist der Männer in
Wolfsburg
England.
Gegen Hoffenheim.
da muss man hin, also dass man dann so attraktiv macht und so gut gestaltet, dass die Menschen dann auch kommen und sehen wollen.
Ja, tatsächlich. Hast du noch Fragen?
Heike, ich hätte da noch viele Fragen. Ich habe auf jeden Fall eine Einladung. Du kannst gern mal nach Obertürkheim kommen. Nächsten Sonntag zum Beispiel. Spielen die Frauen in Obertürkheim?
Ja, ich habe tatsächlich, ich war auf die Frage auch vorbereitet, ob ich schon ein Spiel gesehen habe live. Habe es leider noch nicht geschafft. In der Tat, aufgrund der vielen Aufgaben.
Natürlich,
und dann
klar.
Es sind ja meistens nur Sonntagsspiele, was ist auch ein bisschen erschwert.
Aber demnächst scheint es an einem Feiertag.
Das habe ich vor und da möchte ich tatsächlich live erleben. Wie gesagt, ich kenne einige, die da mitspielen. Wir hatten auch einige Aktionen zusammen gehabt. Zum Beispiel im Weihnachtsmarkt haben wir zusammen da Punsch und Glühwein ausgeschenkt. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall nachholen.
9. Mai wäre noch so eine Empfehlung. Pokalfinale.
WV-Pokal. Ja,
das ist auch ein Pokalfinale der
Ach so, Frauen
in Köln.
Stimmt. Ja, tatsächlich.
Und ich werde gleich, in der Zeit, leider Köln, weiß ich jetzt schon, dass ich im Ausland sein werde. Von daher auch das.
Wir werden einen Termin finden.
Wir werden auf jeden Fall finden und nachholen.
Ja. Auf jeden Fall. Okay. Gut, dann können wir dieses Teil.
Müssen wir, liebe Heike.
Ja, müssen wir.
Uns drängt die Zeit.
Ja, genau.
Ja, wir rollen nach, wenn der VfB aufgestiegen ist, Richtung dritte, zweite Liga, dann kann man nochmal drüber reden.
Ja, das hast du notiert, habt ihr alle notiert, genau, Kakao kommt nochmal zu uns, zweiter Teil. Ja, jetzt, also ich fand es wirklich faszinierend und toll, wie ihr da die Fußballthemen besprochen habt, und da hat man echt unheimlich viel rausgenommen und unheimlich viel auch gelernt, auch was du machst und was der Herr Ness macht. Ich komme wieder zu dem Profanen, zu dem Allgemeinen. Was ist dein wichtigster Kontakt in deinem Handy? Jetzt kommen diese Fragen. Die kommen
das sind die Fragen. Ich würde wahrscheinlich, wo jeder kennt, ausgenommen meiner Frau.
Ja, genau.
Vielleicht Jogi Löw.
Jogi Löw, okay.
Also wir wollen es jetzt nicht so weit treiben wie der, wie heißt der von Sky?
Ja, der ihn anruft. Und du, ja.
genau.
Jetzt auch
so
nicht
weit treiben wir es jetzt nicht. Ne?
Aber wir haben drüber nachgedacht. Genau. Und die spannendste Person, die du jemals kennengelernt hast oder gesehen hast? Oder sagst, boah,
gute Frage. Was fällt mir jetzt spontan ein? Ich dürfte Angela Merkel persönlich kennenlernen und sprechen. Aber das Schönste war damals als Integrationsbeauftragter, ich wurde von den damaligen und jetzigen Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, angesprochen und eingeladen, Vier-Auges-Gespräch zu führen über das Thema Integration.
Super.
Ja, ich war zu Besuch damals Schloss Bellevue, und er hat mitbekommen, hat mich angesprochen, was mich dann sehr geehrt hat, und das war sehr besondere und schöne Erlebnis, das vor Ort erlebt zu haben.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das glaube ich. Wen würdest du gern mal treffen, als tot oder lebendig? Mit welcher Person würdest du gern mal reden?
Ich dürfte den Pelé nicht persönlich kennenlernen.
Okay.
Ja, das ist mir verwehrt geblieben. Das hätte ich tatsächlich gern. Ja, das fällt mir jetzt so spontan.
Ja. Okay. Dann noch, wir haben von Twitter noch ein, zwei Fragen. Wie findest du Stuttgart als Stadt?
Stuttgart als Stadt, ich finde eine schöne Stadt. Ich finde, man macht eigentlich Stuttgart schlechter als es ist, weil sehr viel Grün, hügelig, man hat schöne Aussichtspunkte, wo man die Stadt bewundern kann. Man kann gut Fahrrad fahren, man kann durch den Weinberge spazieren gehen, man kann gut essen gehen. Von daher finde ich Stuttgart gut.
Wunderbare Stadt.
Ist ja.
Ja. Finde ich auch.
Finde ich
auch. Heike, oder?
Ja.
Pascal.
0711 halt.
0711, genau.
0711.
Denn wir sind Stuttgart. Genau. Oder wie heißt es so schön, ja. Ja, also tatsächlich sind wir ein bisschen wirklich im Zeitdruck.
Aber wir dürfen ja nochmal.
Wir dürfen nochmal, genau.
Genau, richtig. Wir holen nach und das finde ich tatsächlich schön, da ein bisschen über anderen Themen mal ausführlicher zu reden.
Ja. Das werden wir auch machen.
Und das werden wir.
Genau, deswegen kommen wir zu unserer Schnellrubrik Weiß-Rot. Einfach ein paar Fragen im spontan Kurzentscheidung, bitte.
Geht schnell.
Flugkopfball oder Fallrückzieher?
Fallrückzieher.
Maultaschen oder Feijoada?
Feijoada.
Habe ich es falsch? Okay. Schwäbisch oder Portugiesisch?
Portugiesisch.
Laufen oder Krafttraining?
Laufen.
Berge oder Meer?
In Winterberg, in den Sommermeer.
Die Frage aller Fragen. Ronaldo oder Messi?
Neymar.
Guter Konter. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Ah, okay, sind wir durch.
Ja, und dann kommen wir zu einer unserer berühmtesten und berüchtigsten Rubriken. Wir brauchen ein Lied von dir, einen Song für unsere Playlist.
Oh, echt?
Mhm.
Da bin ich total unvorbereitet. Ein Song. Kann man nach?
Ja.
Das kannst du auch nachreiten. Ja. Das werden wir dann reinschneiden und Pascal versucht, dich dann nachzusprechen.
Ja, genau. Also, was soll es sein?
Irgendwas, was du sagen würdest. Das ist mein Lied. Das ist genau das.
Es gibt ein Lied, das ich tatsächlich öfters höre. Ich weiß ja gar nicht, ob in Deutschland so bekannt ist, aber es heißt so Ukiya Ukiya. Das ist ein sehr populäres Lied in Brasilien, die über das Leben und übers Genießen spricht, kann ich ja nachreichen oder aufschreiben.
Gucken wir mal nach.
Okay, ja, aber genau. Das findet der Pascal bestimmt raus.
Ja.
Ja, dann lieber Kakao, es ging wirklich für mich viel, viel, viel zu schnell. Es war wirklich ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit wirklich aus den Rippen geschnitten hast. Er hat nämlich vorher gesagt, eigentlich spielt sein Sohn jetzt seit 20 Minuten und eigentlich hätte er schon längst unterwegs sein, aber er hat sich die Zeit genommen. Er war wirklich voll bei uns und hat nie den Eindruck gehabt, das wäre jetzt irgendeine Pflicht, sondern das wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Für uns.
Genau.
Am Schluss kommt nochmal der Pascal.
Richtig, Danny. Danke. Ja, wir haben einen Patreon-Account. Vielen Dank an Vatsila, an Claudi, an Lennart und an Stefan fürs Unterstützen, fürs finanziell Unterstützen. Könnt ihr auch gerne machen. Wie gesagt, wir haben auch ein Gewinnspiel, wo ihr ein Trikot gewinnen könnt. Ein signiertes Trikot von der Frauenmannschaft.
Also das VfB Stuttgart.
So ist es.
So ist es.
Einzig, was ihr dafür tun müsst, uns finanziell unterstützen.
Genau.
Also ganz einfach.
Ein Geben und Nehmen.
Und wir haben natürlich auch einen Merch-Shop. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Findet ihr auch über unsere Homepage, über brustringfrauen.de oder eben unter den Verlinkungen unter jeder Folge.
Ja. Und dann sind wir schon am Schluss der Folge angelangt und bedanken uns, lieber Kakao.
Ich danke euch.
Ja.
Genau.
Dankeschön, viel
Erfolg. Ja, sind wir am Ende tatsächlich. Und sagen Tschüss, Ade und Ciao und freuen uns auf die nächste Folge und verabschieden uns für heute mit der Einlaufmusik, die bei den Heimspielen der VfB-Frauen ertönt.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.